Liebe Gottesdienstbesucher, liebe Gemeinde, es hätte keinen besseren Einstieg geben können als dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, zu und für die Predigt, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und mit der Frage möchte ich heute beginnen: Macht unsere Gesellschaft uns krank? Das oder so ähnlich war die Überschrift eines Artikels, den ich las. Und dieses Thema hat mich nicht mehr losgelassen, das hat mich förmlich festgehalten die ganze Zeit, und ich habe diesen Gedanken und auch diesen Artikel zu einem Teil für die Predigt übergearbeitet. Und immer wieder, wenn wir darüber nachdenken, was macht unsere Gesellschaft mit uns, dann sollten wir nicht vergessen, dass wir die Kraft des Evangeliums haben, und wir, das erkläre ich später, wer diese sind. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 10, für die Bibelleser unter uns ist es wahrscheinlich bekannt, ein Kapitel, was sehr viel über die Wirkung des Heiligen Geistes spricht, sehr viel über das, was der Herr in uns und mit uns tun möchte. Und dort sagt Paulus in einem Wort: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Wir haben bereits durch die Einleitung gehört, dass wenn wir nicht sagen können, dass wir Sünder sind und Buße brauchen und Christus nötig haben, dann fehlt irgendetwas in unserem Leben. Dem kann ich nur zustimmen. Und da finde ich mich jeden Tag wieder. Und jeden Tag darf ich genauso auch mit Paulus zusammen sagen: Herr, durch deine Gnade weiß ich, wer ich bin. Das, was Paulus hier sagte, besagt, er weiß, durch wen er das ist, was er ist. Weißt du, wer du bist? Die Frage ist, denke ich, sehr konfrontativ. Weißt du, was du hast? Weißt du das? Wissen wir, was unsere Werte sind? Deine Werte, deine persönlichen Werte, wissen wir das? Viele Menschen wissen das leider nicht. Und diese sehr aktuellen Gedanken und diese Fragen bewegen mich. Auch im Hinblick auf unsere nächste Generation, auf unsere Familien in den Gemeinden, und in der Gemeinde hier ganz explizit bei uns in Barntrup. Heute wollen wir uns also die Frage stellen, und ich hoffe, wir gehen mit dieser Frage und öffnen unsere Herzen und sind einfach neutral ein Stück weit dem Hören gegenüber. Die Frage, die ich mir heute stelle, sind: Wie verändert uns die Gesellschaft und wie gefährlich ist das eigentlich? Die zweite Frage ist: Was können wir als Kinder Gottes und als Christen oder Familien tun, um uns und unsere Kinder zu schützen? Gibt es Möglichkeiten, die ich tun darf, die ich tun muss, um mich und meine Kinder zu schützen? Und an dieser, oder viele Wissenschaftler, und es haben sich ja viele Menschen bereits ihre Köpfe fast zerbrochen. Es gibt Soziologen, Historiker, Philosophen, Gesellschaftstheoretiker, Menschen, die wirklich viel studieren. Und seit der Industrialisierung oder seit der Zeit der Industrialisierung wollen diese Menschen die Welt beruhigen und sagen Folgendes: In der Zukunft, oder haben das gesagt, in der Zukunft wird alles besser. Viele von uns werden diese Sätze sogar noch vor Augen haben. Es wird vieles entspannter. Maschinen übernehmen unsere Arbeit. Wir werden so viel Zeit und Langeweile haben wie noch nie. Das haben gelehrte Menschen gesagt, vor einigen Jahrzehnten noch. Und die haben das immer wieder und immer wieder auch so mühlenartig gepredigt. In einem Zitat eines Magazins für Jugend- und Nachwuchsarbeit, den ich bereits erwähnte, heißt es: Die Realität unserer Gesellschaft ist eher eine emotionale Pandemie. Das ist die Realität. Das heißt, die Wissenschaftler, die Philosophen, die Soziologen haben etwas vorhergesagt. Die sagen: Wir werden entspannt leben. Es wird alles wunderbar. Maschinen, Technik wird alles übernehmen. Aber die Realität, in der wir heute leben, in der du und in der ich zu Hause bin, ist anders. Alle 48 Minuten tötet sich in Deutschland ein Mensch selber. Das ist die Realität, in der wir heute leben. Alle 48 Minuten. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Zahl der Burnout-Diagnosen hat sich im letzten Jahrzehnt fast verdoppelt. Menschen sind am Ende ihrer psychischen Existenz. Sie können gar nicht mehr realistisch denken. Jeder vierte Deutsche erlebt einmal im Jahr Depressionen oder Angstzuständen. Und das bricht förmlich fast in die Gemeinden hinein. Antidepressiva werden geschluckt, als wären es Bonbons. Das ist die Realität der heutigen Gesellschaft. Deutschlandweit sterben jedes Jahr mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, Drogen und HIV zusammen. Können wir uns das mal vorstellen? In eine Welt hinein zu leben und unsere Familie hineinzuführen, wo das Realität ist. Wir haben heute Morgen bereits gehört, die Nachrichten sind voll von nicht schönen Dingen. Krieg und Katastrophen überschatten die Welt. Die 1-Million-Frage ist also jetzt, die würde ich gerne so stellen wollen, warum? Warum? Warum lagen die Wissenschaftler mit ihrer Prognose so falsch vor einigen Jahrzehnten? Warum sind wir eigentlich 24x7 so gestresst und leider auch als Christen? Warum ist uns ständig immer alles zu viel um uns herum? Und warum ist Mental Health, also diese mentale Gesundheit, das, was die Menschen so nach vorne bringen, so ein Brennpunktthema heute? Jeder möchte mental gesund sein in der heutigen Gesellschaft. Und jeder sucht förmlich nach Antworten und sagt, wie kann ich das bekommen? Wie bekomme ich mentale Gesundheit? Ist das also unsere Gesellschaft oder ist das so, dass unsere Gesellschaft uns krank macht? Wie funktioniert unsere Gesellschaft? Es liegt vielleicht auf der Hand, unserer Gesellschaft die Schuld zu geben. Das möchte ich nicht. Und sage ein entschiedenes, aber stimmt das denn? Das ist ein Fragezeichen. Stimmt das, dass unsere Gesellschaft uns krank macht? Ist unsere Gesellschaft schuld? Macht uns unsere Gesellschaft krank? Und das zu beantworten müssen wir, und ich hoffe, wir gehen auch weiterhin mit mir mit, die DNA und die Mentalität unserer Gesellschaft verstehen, sie untersuchen und uns nicht verstecken. Das müssen wir als Christen gar nicht. Wir müssen nicht Angst haben vor den Menschen, die uns begegnen im Alltag. Im Gegenteil, wir sollen auf sie zugehen, ihnen helfen. Wir sollen aber das, was um uns passiert, untersuchen. Was stimmt ist, unsere Gesellschaft stellt uns alle vor großen Herausforderungen. Und das kann sich auf uns auswirken. Das stimmt. So viel gebe ich bereits preis. Das ist wahr. Es ist eine Herausforderung, in der wir leben. Was nehmen wir aus der Gesellschaft wahr? Und wenn ich diese Frage stelle, und das ist die erste, da möchte ich uns aufmerksam machen. Nehmen wir das wahr, was um uns herum passiert? Haben wir die Zeit dafür, das wahrzunehmen? Schauen wir uns die Umwelt überhaupt an? Oder sind wir mittlerweile zu beschäftigt, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen? Deine Wahrheit ist nicht unbedingt meine Wahrheit, erzählt uns unsere Gesellschaft. Und das ist einer unserer Dauerbrenner. Wir stecken im Zeitalter der Wissenschaft und knabbern an den Nebenwirkungen. Und mit Sicherheit werden wir genau das feststellen. Wir wissen heute mehr über die Atome oder über das Universum als je zuvor. Ich habe sogar eine App auf meinem Handy, was mir sagt, wenn irgendwas im Himmel passiert, und ich bin begeistert darüber, weil ich es gerne mag, das zu untersuchen. Und viele davon kennen das. Aber ein schlauer Philosoph namens Habermas, müssen wir nicht alles von ihm zitieren und lesen, hat uns etwas sagen wollen. Und zwar in einem Zitat heißt es, die Wissenschaft kann sagen, wie du etwas machst, aber nicht, ob du es machen sollst. Wie? Das sagt die uns. Aber ob wir das tun sollen, das können die uns nicht sagen. Bei allem Vertrauen in das Wie haben wir das Warum verloren. Warum wir da sind. Warum wir uns nach Liebe sehnen. Das kann die Wissenschaft dir niemals beantworten. Das kann jemand anders, aber nicht die Wissenschaft. Es liegt also auf der Hand, dass die Menschen von der Wissenschaft enttäuscht sind und neue Orientierungen suchen, die Wahrheit nicht mehr absolut sehen, es gibt einfach nicht unbedingt die Wahrheit. Die sind enttäuscht worden, die Menschen um uns herum. Die Menschen haben sich in einer postmodernen Relativismus, also alles ist ähnlich, alles ist gleich, katapultiert. Und das zeigt sich im folgenden Trend. Und zwar das erste, Wertetoleranz. Das bedeutet, deine Wahrheit muss ja nicht meine Wahrheit sein. Die Wertetoleranz ist etwas, was wir durchweg überall in jeder Sphäre unseres Lebens erleben. Und das zweite, in einer allgemeinen Skepsis, gibt es überhaupt absolute Wahrheit? Gibt es das überhaupt? Das ist das, was unsere gesellschaftliche DNA ist. Deine Wahrheit ist nicht unbedingt meine Wahrheit. Es ist modern geworden, alles in Frage zu stellen. Wisst ihr, was die Diagnose dessen ist? Orientierungslosigkeit. Menschen werden orientierungslos, was nach absoluter Freiheit klingt, ist eigentlich ein Chaos. Ein Chaos in dem, was man fühlt. Wo ist die Wahrheit? Wer sagt mir die Wahrheit? Wo kann ich die Wahrheit bekommen? Die Wissenschaft ist es nicht. Nicht? Das ist alles versagt. Und deswegen fühlen die Menschen sich so, wie sie fühlen. Moderne Skepsis, also ich will mich nicht festlegen, das ist heute normal. Oder Toleranz, das bedeutet, ich darf mich nicht festlegen. Diese zwei Dinge, also die moderne Skepsis und die Toleranz, machen das Leben zum großen Spiel. Alle sind einfach nur in gewisser Weise fröhlich unterwegs. Es scheint kein Ernst mehr in der Gesellschaft zu geben, nur Spiel und Spaß. Alles darf ich irgendwie genießen. Wir beginnen und drehen uns, um ja niemanden vor den Kopf zu stoßen, das will ich nicht. So denken die Menschen. Wir wimmeln uns, wir drehen uns, um ja niemanden vor dem Kopf zu stoßen. Bloß nicht die Wahrheit sagen. Wir stehen also nicht mehr ein für Positionen und das Schlimme ist noch, und hören auf, eigene zu entwickeln. Wir entwickeln gar keine Position mehr. Wir halten uns zurück, wir sagen, nee, ich sag lieber gar nichts. Die Folge einer unglaublichen Orientierungslosigkeit einer Gesellschaft ohne absolute Werte und ohne absolute Wahrheit, das ist wie ein Bus ohne Fahrer. Ich stelle mir dieses Bild vor, da ist jemand in einem Bus unterwegs, eine ganz große Gesellschaft, die fahren den Berg runter, vielleicht auf automatisch gestellt, gerade Straße, unten ein Riesenabhang, eigentlich der Tod, und die Leute sitzen in dem Bus und picknicken. Unterhalten sich fröhlich und sagen, hey, was hast du heute so erlebt? Na ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ey, wieso werden wir immer schneller? Ist doch gut, dass wir schneller werden. Ist doch hervorragend. Wir nehmen immer mehr an Fahrt an. Es ist immer schöner, fröhlicher. Und dann lacht jemand von hinten und sagt, ey, was habt ihr? Witze werden gemacht. Und keiner merkt es, dass dieser Bus ohne Fahrer runterbrettert auf die Piste, wo der Tod da ist. Nehmen wir das wahr? Nehmen wir das wahr? Was um uns passiert oder nicht? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wissen wir noch, was wir sind? Das Zweite, was mir Sorgen macht und was sicherlich etwas ist, was unsere Gesellschaft spiegelt, du kannst alles erreichen. Das Leben ist kein Ponyhof, so hat man früher immer gesagt, nach dem Krieg. Da haben Menschen geschuftet, Menschen gearbeitet, da wollte vieles passieren oder sollte vieles passieren. Heute ist unser Leben im Westen ein Ponyhof mit Glitzer, so hat das jemand mal beschrieben. Tatsächlich, du kannst alles erreichen, zumindest auf den ersten Blick, nicht wahr? Unser Wunsch und Vorstellung ist also, wir können alles schaffen, alles. Es gibt fast keine Grenzen. Wir kennen ja dieser Gedanken vom Tellerwäscher zum Millionär, nicht? The sky has no limits. Also der Himmel hat kein Limit. Wir können alles erreichen, nicht? Wir können ja sowas leben. Aber das klingt eigentlich erstmal gut, oder? Klingt das gut oder ist es eine Gefahr? Dieser American Dream, nicht? Du kannst alles erreichen. Was immer wieder auch überall, auch in Filmen verarbeitet wird, wird immer mehr zum Albtraum in unserer Gesellschaft. Und die Diagnose ist Leistungsdruck. Genau das passiert um dich herum. Und die Frage, macht unsere Gesellschaft uns krank, ist schon sehr berechtigt aufzustellen. Wenn alles möglich ist, dann warst du nicht ehrgeizig genug, dann warst du nicht intelligent genug oder begabt genug, wenn du es nicht weit bringst. Das sagt uns die Gesellschaft. Wenn du kein Start-up-Unternehmen gründest, dann wirst du ja nicht die Welt retten, dann wirst du es ja nicht machen. Also musst du dich so viel anstrengen, alles womöglich zur Seite legen, womöglich die Familien opfern, die Erziehung der Kinder opfern und ein Start-up-Unternehmen gründen. Alles verkaufen, was nicht nied- und nagelfest ist. Nur verpasse bloß nicht den Markt, in dem du bist. Alles ist möglich. Wenn du kein Vorzeigeleben auf Insta hast, bist du dann niemand. Ist das nicht so, junge Leute? Ist das nicht das, was die Gesellschaft uns sagt? Dein Vorzeigeleben auf Insta muss glänzen. Die Bilder müssen perfekt sein. Nein, nicht nur junge Leute. Womöglich habe ich euch jetzt unrecht angesprochen. Nein, alle. Wir alle wollen auf Insta. Facebook ist ja was schon für Rentner, nicht wahr? Wir wollen dort glänzen. Die Bilder müssen perfekt sein. Und dann müssen wir Likes bekommen. Ganz viele, ganz viele. Leistungsdruck? Ja, vielleicht gründest du kein Unternehmen, aber wo auch immer du mit deinem Leben glänzen willst, das ist auf Druck gebaut. Natürlich führt diese Einstellung zum Leistungsdruck. Haben wir mal hinter die Kulissen von solchen Menschen geguckt? Weißt du, wie diese Menschen, die nach vorne glänzen, hinter den Kulissen leben? Wie viel sie aufopfern für dieses glanzvolle, in Anführungszeichen, Leben? Sie opfern womöglich alles. Sie opfern womöglich die Erziehung ihrer Familien, sie opfern ihre Ehen, sie opfern ihr Leben und ihre Seelen dafür. Das, was die Gesellschaft sagt, du kannst alles erreichen, bringt dazu, dass wir unter Leistungsdruck stehen. Was ist das Dritte, was zumindest einige von uns wahrnehmen? Das ist, bleib wie du bist. Die Gesellschaft, in der wir leben, möchte uns sagen, dass wir so bleiben, wie wir sind. Wer oder was bin ich, dass ich so bleiben darf, wie ich bin? Und da ist die Brücke. Ich glaube, das ist die zentrale Frage, dass wir wissen müssen, wer wir sind, um so zu bleiben, wie wir sind. Die Antwort unserer Gesellschaft wird auf fast jede Geburtstagskarte sogar mit aufgedruckt. Kennen wir das? Sei wie du bist, bleib wie du bist, du bist gut so wie du bist und bleib dir selber treu. Manchmal macht man sogar noch diesen pseudosozialen Zusatz und sagt, okay, solange du niemanden schadest, bleib so wie du bist. Das ist so und das steht auf Karten. Aber stimmt das? Seit einige Philosophen, vielleicht kennen einige den Rousseau im 18. Jahrhundert, bestimmen wir unsere Identität sogar selbst. Ganz schlimm, was jetzt die Tage passiert ist, das Gesetz in Deutschland erlassen wird, dass wir sogar das Geschlecht nach Belieben uns und aussuchen können. Aber das hat ja Gründe. Und wenn wir dann zurückblicken, dann ist es schon seit Rousseau so, dass wir bestimmen unsere Identität gerne selber. Das heißt, die Philosophen haben alle Arbeit geleistet und die Gesellschaft geprägt, so wie sie ist. Deutlich wird das aktuell in der Gender-Debatte und der Auflösung der binären Geschlechtsmodells. Hier wird das am allerdeutlichsten. Ihr Lieben, wenn die Gesellschaft uns sagt, bleib wie du bist, warum müssen wir dann unser Geschlecht ändern? Wir merken also, dass Dinge um uns passieren, die irgendwie nicht mehr der Normalität entsprechen. Oder zeigt sich das auch in der neuen Rechtfertigungstendenz? Alles ist okay. Fehler gibt es nicht mehr. Was früher Sünde war und Buße brauchte, was ist das heute? Das ist heute deine Psyche und braucht Therapie. Ich habe mich so erschreckt, als ich mit einem Menschen sprach, der alkoholabhängig ist. Er schaute mich an und sagte, ich bin krank, ich brauche Therapie. Ich sage, nein. Das, was du brauchst, ist Christus. Das, was du brauchst, ist Buße. Ihr Lieben, die Diagnose dazu ist Identitätskrise. Das Problem darin ist Identität, die wir uns selber zuschreiben, sogar müssen, ist immer hochgradig instabil. Wenn du dir selbst deine Identität zuschreiben musst in deinem Leben, weil die Gesellschaft dich dazu drängt, ist das hochgradig instabil in deinem Leben. Und dann ist es eine Identitätskrise. Das ist vorprogrammiert. Warum? Erstens funktioniert es nicht. Du kannst dir deine Identität nicht zuschreiben. Niemand genügt seinen eigenen Ansprüchen. Auch wir als Christen nicht. Wir können uns oft gar nicht selber vergeben. Längst haben Menschen es getan, aber wir vergeben uns nicht und katapultieren uns in die schlimmsten Zeiten unseres Lebens, weil wir uns selber nicht vergeben können. Wir können uns unsere Identität nicht zuschreiben. Zweitens reicht es nicht. Wir Menschen brauchen Bestätigung von außen, so sind wir gemacht. Und deshalb boomt zum Beispiel unser fragile Like-Kultur auf den Social Media. Das boomt, warum? Weil andere Menschen mich mit einem Like bestätigen. Weil jemand gesagt hat, du bist cool, du bist gut. Ja, super, sehr gut. Hallo, auf wen hören wir denn da? Wer sagt uns, wer wir sind? Es funktioniert nicht und es reicht auch nicht aus. Und entschieden steht dagegen Folgendes. Psalm 139, Vers 19. Und natürlich viel, viel mehr Bibelworte. Da heißt es, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Das ist genau die Bestätigung, die wir als Menschen nötig haben von dem, der uns gemacht hat. Und dann werden wir anders über uns denken. Wir werden nachdenklich. Wir werden dankbar sein, wie gut wir von Gott gemacht worden sind. Wir werden nicht einen anderen Menschen nötig haben, der uns sagt, wie wir sind. Wir bekommen das von unserem Herrn. Das Vierte, was die Welt um uns herum oder was passiert und wie es, ja, wie was wir Dinge wahrnehmen, ist, die Welt wird immer schlechter. Globale Pandemien, das Black Lives Matter, wir können auch vieles anderes nennen, Brexit, Chaos vor einigen Jahren, Klimachaos, nicht, das schwirrt überall, es geht bergab. Das heißt, alle sagen sich immer wieder, die Welt wird immer schlimmer. Das ist die Tendenz, die wir immer wieder hören von außen. Zumindest fühlt sich das so an. Und wie das eben so ist, beim Bergabfahren von dem Bild des Busses, es wird immer schneller und unkontrollierter. Die Kontrolle über diese Fahrt kann kaum noch jemand übernehmen. Unsere Gesellschaft hat das, was man säkularen Fortschrittsoptimismus nennt, verloren. Kein Optimismus für das Morgen. Seit dem 11. September, ganz lange zurück, Kinder, ihr müsst in Geschichte sehr aufpassen, 2001, spätestens seit dem Zusammenbruch des amerikanischen Immobilienmarktes, das war 2007, glauben viele Menschen zum ersten Mal seit der Industrialisierung, die ja schon einige Zeit läuft, nicht mehr, dass es unsere Kinder besser haben werden als wir. Das ist ein bisschen was. Ansonsten hieß es, ach, das wird alles anders. So, jetzt merken wir, warte mal, irgendwas passiert um uns herum, das ist nicht so und die Welt wird immer schlechter. Ja, das sehen wir. Unser Grundzustand, eine allgemeine Zukunftsskepsis. Allgemein, alles was Zukunft ist, ist skeptisch zu betrachten. Wir ahnen, der nächste Crash, die nächste Pandemie, die Klimakrise wird kommen, vielleicht schon morgen. Und wisst ihr, was für eine Diagnose daraus entsteht? Zukunftsängste. Menschen leben mit Zukunftsängsten, gehen womöglich gar nicht mehr aus ihren Häusern, begegnen nichts mehr Neues. Und wenn wir als Christen sie mit der wunderbaren Botschaft des Evangeliums begegnen möchten, dann haben sie Skepsis und Angst und Zukunftsängste und sagen, ach, bist du vielleicht auch nur einer, der mir wieder irgendwas Neues verkaufen möchte? Und diese Zukunftsängste breiten sich in der Gesellschaft rum. Und die Frage macht die Gesellschaft uns krank. Dazu konsumieren wir Nachrichten mittlerweile in Echtzeit. In Echtzeit, wirklich. Wir hängen 5 bis 9 Stunden täglich am Handy. Und ihr Lieben, ich sage nicht die Kids, sondern wir alle, die wir hier sitzen. Also vielleicht ist es zu viel gesagt, ja? Dann nehme ich das jetzt schnell wieder zurück. Aber die meisten unter uns hängen zwischen 5 und 9 Stunden an ihren Smartphones. Wir können das nicht mehr auf unsere Jugendliche hinsetzen, weil sie lernen mittlerweile mehr und mehr damit umzugehen. Das ist auch deren Thema, gar keine Frage. Aber auch wir Erwachsene. Wir sehen auf Social Media Kanäle, wie die Fluten durch Ahrweiler fegten. Das war 2021. Wir haben auf unserem Handy gesehen, wie die Nachbarn geschrien haben und untergegangen sind. Und wir haben mit ihnen mitgebangt. Dann haben wir die Fluten in Pakistan mitverfolgt, 22. In Indien jetzt 23, letztes Jahr. Und was ist jetzt in Orsk, in Orenburg? Ich bekomme Videos von Brüdern, die dort sind. Die schwimmen mit dem Boot zu ihrem Gemeindehaus, was bis zur Oberkante im Wasser steht und stand. Jetzt ist der Pegel runtergegangen. Wir sehen das live, wir bekommen diese Nachrichten in Minuten, in Sekundentakt, alle, die ganze Welt. Und wir bangen zusammen mit allen Menschen mit. Wir erleben emotionale Überforderung und ein ausgelaugtes Mitgefühl tankt. Wir können nicht mit der ganzen Welt mittrauern. Das schaffen wir einfach nicht. Anatomisch und von unserem Körper gar nicht. Unsere Seelen haben vielleicht Kapazität für einen Ort von vielleicht 500 Mann, vielleicht 1000, vielleicht 2000, aber dann ist auch zu Ende. Aber wir tragen die Last der ganzen Welt in unseren Seelen. Sowas kann nur Gott, aber doch nicht wir, oder? Und wodurch passiert das? Dadurch, dass ich ständig an meinem Handy sitze und Nachrichten nicht in Echtzeit konsumiere. Natürlich ist es klar, dass die Menschen um uns herum mit Zukunftsängsten kämpfen. Natürlich ist das klar. Auch wir als Christen werden Zukunftsängste haben. Das Letzte, und damit lasse ich die Diagnosen dieser Zeit und führe uns dahin, was die Antwort ist auf diese Frage. Alles muss immer verfügbar sein. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft uns vorlebt. Erdbeeren im Winter kennen wir ja nicht. LTE auf den höchsten Bergen. Wenn wir wandern, nicht, dann halten wir schon mal gerne unsere Handys hoch und sagen, wo gibt es ein Internet? Mensch, steck das Ding weg und genieß doch die Natur um dich herum. Nein, aber LTE muss einfach überall verfügbar sein, auf jedem Berggipfel. In unserer Welt ist Unmögliches unmöglich geworden. Nochmal. Okay, alle bei mir? In unserer Welt ist Unmögliches unmöglich geworden. Alles muss immer verfügbar sein, selbst wir. Du und ich müssen immer verfügbar sein. Immer. Früher waren wir in unseren Fähigkeiten zu arbeiten begrenzt und limitiert, war klar, nicht? Heute haben wir diese Grenzen längst limitiert. Früher waren wir limitiert, heute haben wir die Grenzen limitiert. Und genau das passiert um uns herum. Seitdem Edison die elektrische Birne oder Glühbirne, muss man sagen, erfunden hat, war 1879, gibt es keine zeitliche Beschränkung mehr. Wir können rund um die Uhr arbeiten. Switche das Licht an und du kannst immer arbeiten. Muss nicht immer nur tagsüber sein. Wir wissen nicht, die Erfindung vom iPhone 2007. Die Welt wurde revolutioniert. Und zwar womit? Mit dem Smartphone. Später kamen andere Firmen dazu, das ist keine Schleichwerbung, aber nicht. Und jeder hat mittlerweile ein Smartphone und damit ist die Welt revolutioniert. Was bedeutet das? Wir können von überall erreichbar sein. Ich arbeite mit meinem Telefon, wenn ich unterwegs bin, mehr als zu Hause von meinem Rechner. Ich rede über Teams, über mein Telefon. Ich treffe mich mit Brüdern weltweit über mein Telefon. Ich beantworte meine E-Mails aus meinem Telefon, weil ich unterwegs bin, weil ich nicht immer an meinem Arbeitsplatz im Büro an meinem Rechner sitze. Ich bin überall und immer und für jeden erreichbar, 24 Stunden mal 7. Jetzt könnt ihr sagen, ob das gut ist oder nicht. Diagnose: Dauerstress. Dauerstress. Und nicht nur ich, nein. Ich bete täglich dafür, dass Gott mich dort lehrt, belehrt, dass ich diese Dinge anders tue. Aber wir alle sitzen in dem gleichen Boot. Wir sitzen alle in diesem sogenannten Bus. Wir fahren alle in diese sogenannte Richtung. Wir sind immer und überall verfügbar. Das bedeutet Druck, Dauerbelastung, Dauerstress. Wir schalten unsere Geräte nicht mehr ab und verlernen dabei immer mehr, selbst abzuschalten. Und ihr Lieben, ich merke das bei mir. Ich merke das. Ich schaffe es gar nicht mehr abzuschalten. Ich schaffe das gar nicht mehr. Ich überlege, wann kann ich abschalten? Geht gar nicht. Und es macht mir Sorge, es macht mir Angst. Und wenn jemand von euch gedrängt sich fühlt, mehr für mich zu beten, dann bitte ich das an dieser Stelle rein öffentlich. Tut es. Also, macht unsere Gesellschaft uns krank? Nein. aber sie belastet uns. Ein entschiedenes Nein. Die Gesellschaft wird dich als Christ, wenn du einer bist, niemals krank machen, aber sie wird uns belasten. Das wird sie. Stellt uns vor Herausforderung, das tut sie. So wie jede Gesellschaft ihrer Zeit herausgefordert hat. Noah, da hat die Gesellschaft seiner Zeit ihn herausgefordert. Er konnte nicht fliehen, weil Gott ihn in diese Zeit hineingestellt hat. Dich hat Gott in diese Zeit des 21. Jahrhunderts hineingestellt. Du wirst nicht fliehen können. Aber bitte, nimm die Herausforderung an. Lass dich belasten, das musst du, das können wir nicht anders. Aber wir müssen Antworten haben auf diese Belastung der heutigen Zeit. Vor 100 Jahren ging es um Alternativlosigkeit, Perspektivlosigkeit und ideologischen Fragen. Viele Kriege, nicht Erster, Zweiter Weltkrieg, wir leben jetzt genau knapp 100 Jahre zurück und das war wirklich, da war so eine Alternativlosigkeit. Wie soll es weitergehen? Da war wirklich wie so eine Perspektivlosigkeit. Unsere heutige Gesellschaft bedeutet Orientierungslosigkeit, Leistungsdruck, Identitätskrise, Zukunftsängste und Dauerstress. Das ist das, zumindest einige Punkte, die uns ständig belasten. Und das sind wir nun und wissen nicht, was wir sind, oder? Wohin wir gehen, haben Leistungsdruck, finden keine Identität, quälen uns mit Zukunftsängsten und sind dauerbelastet. Ich zeige uns mal etwas. Ich hoffe, das wird jetzt... Das müssen wir alle aufpassen. Da sind wir nun und finden uns mit in unserer Gesellschaft. Könnt ihr mal weitermachen? Dieser kurze Film, der zeigt eine sehr, sehr große Menge von Wahrheiten, die um uns passieren. Und nicht nur diese soziale Flut, die über uns kommt, also eher Social Media Flut oder die Handys oder was ich jetzt alles gesagt habe, sondern vieles, vieles mehr auch. Was können wir also machen? Ich möchte einige Antworten geben darauf, was wir tun können und wie können wir uns als Christen dagegen aufstellen. Wir können überflüssige Apps von unseren Handys deinstallieren. Ich weiß, wir hatten vor einiger Zeit hier ein Thema, wo es auch darum ging. Wir haben wenig Zeit gehabt und konnten viele Dinge nicht besprechen. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, lasst uns beginnen heute mit diesen Dingen, die wir tun können. Das könnten wir vielleicht. Wir können vielleicht die Push-Up-Benachrichtigungen ausschalten, damit wir nicht über jede Kleinigkeit sofort informiert werden von unseren Handys. Vielleicht können wir anfangen, genug zu schlafen, Nachrichten gezielt zu konsumieren. Wäre vielleicht gut, oder? Wenn wir anfangen, dort zu starten, was geht. Aber das ist nicht alles. Auch wenn das sehr, sehr wichtig ist, diese Dinge zu tun und anfangen, dort zu lernen, wirklich ist das nicht alles. Wie können wir samt unseren Kindern zusammen die Normalität wieder erlangen und uns entgiften von unserem Umfeld? Wie kann das passieren? Und die Antwort, die ich damals oder am Anfang schon sagte, zurück zu Christus. Die Möglichkeit, die wir als Kinder Gottes haben, ist, das Evangelium, was wir von unserem Herrn Jesus Christus bekommen haben, zu leben und die Kraft des Evangeliums einzusetzen. Und die Kraft des Evangeliums alleine ist in der Lage, jede Erneuerung zu bewirken und zu erwirken. Und wir werden bald eine weitere Predigt über die Kraft des Evangeliums hören. Und in Römer 1, Vers 16 wurde heute bereits gelesen. Dort heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Kraft Gottes oder die Kraft Gottes. Hier ist es, denn es ist Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Das Evangelium, was wir haben, was wir bekennen können, ist die einzige Kraft, mit der wir dem entgegnen können, was wir um uns herum haben. Wie lernen wir das Gebet? Eine weitere sehr wichtige Tatsache ist, wenn wir als Christen merken, was um uns passiert, müssen wir als erstes Maßnahmen ergreifen. Und das kann vielleicht sein, indem dass wir Zeiten fürs Handy einlegen, dass wir Nachrichten bewusst löschen und so weiter und so weiter. Das kann sein, aber wie lernen wir wirklich als Kinder Gottes zu leben? Das eins der allerwichtigsten ist das Gebet. Wir haben das auch als Gemeinde recht früh erkannt und immer wieder freuen wir uns und hoffen, dass so viele Gebetsgruppen unterwegs sind, Gebetsanliegen, das können wir von unseren Freunden zusammen suchen. Wir können Gebetsanliegen von Freunden sammeln. Wir können sogar Gebetsanliegen aus der Politik sammeln. Wir können für unsere Politiker mehr und mehr beten, für die Gesellschaft, die um uns herum lebt. Das können wir, für die Familien. Auf verschiedene Wochentage können wir das vielleicht legen. Sagen wir, Montag bete ich für meine Familie, verstärkt. Dienstag bete ich für die Politik, für den Staat. Am Mittwoch bete ich vielleicht für die Gemeinde und für die Brüder, die dort verkündigen. Am Donnerstag und so weiter. Das muss ja nicht nur ein Punkt sein. Aber ich will einige Punkte erwähnen zumindest, dass wir Gebetsgruppen machen können. Gebetsstunden am Mittwoch. Gebetsstunden und Bibelstunden am Mittwoch, das muss in unseren Terminkalender fest eingetragen sein. Es darf keine Alternative sein. Keine Arbeit, keine Schule, nichts. Also zumindest das, was ich freiwillig tue. Ich kann mir natürlich die Arbeit und meinen Schichtdienst nicht aussuchen. Das meinte ich damit nicht. Aber wenn ich es aussuchen kann und ich kann dabei sein, dann muss das ein fester Termin sein in meinem Leben. Gebet am Sonntag und am Samstag bieten wir hier an in der Gemeinde. Das heißt, wir können anfangen, gegen dem, was wir in der Gesellschaft erleben, gegenwirken, indem dass wir beten. Indem, dass wir zu dem Herrn gehen. In 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 17 heißt es, betet ohne Unterlass. Wir lernen wir also zu beten, indem wir das tun, indem wir beten. Ein weiterer Punkt ist, wie lernen wir die Ruhe zu leben, und zwar die Ruhe in Christus. Wenn die Welt um uns wirklich ruhelos läuft, in einem Dauerstress sich empfindet, dann können wir gegenwirken. Wir können als Kinder Gottes, denn durch die Gnade wissen wir, was wir sind, dann können wir anfangen, den Sabbat als Ruhetag reetablieren. Nun, es muss nicht unbedingt der Samstag sein, es kann der Sonntag sein. Aber einen Tag in der Woche in einer bewussten Ruhehaltung vor unserem Herrn. Du brauchst diesen Tag der Ruhe. Jeder von uns benötigt den. Wir können anfangen, darüber nachzudenken, über die Social Data, also über die Entgiftung der Social Media nachzudenken. Wie können wir das erleben? Sich entgiften zu lassen von all dem, was die sozialen Medien uns hineingeben, indem dass ich in die Gebete gehe, indem dass ich wöchentlich einen Tag vielleicht mein Handy weglege, wo ich sage, heute ist mein Handysabbat, heute brauche ich das nicht oder andere Geräte. Als Christen haben wir gute Antworten, echte Alternativen. Und das ist die Freude, die ich heute weitergeben möchte. Wir haben echte Alternativen für die Herausforderungen unserer Gesellschaft. Das Evangelium ist heute immer noch gut und relevant. Das Evangelium von Jesus Christus, und das ist heute genau das, was wir predigen. Weil wir bei Gott Orientierung haben, wir haben bei Gott Perspektive, wir haben bei Gott die Identität, die wir haben können, wir haben bei Gott unsere Sicherheit und wir haben bei Gott unsere Ruhe. Also zu jedem dem, was ich vorgestellt habe, gibt es die Alternativen. Es gibt etwas, was wir bei Gott bekommen können. Und warum kann ich das sagen? Warum ist das so? Weil wir zwar in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Wir sind nicht Teil von dieser Welt, sondern wir sind ein Teil von Gottes Welt. Und wenn ich wir sage, meine ich jeden, der sein Leben Jesus übergeben hat. jeden, der sein Leben in der Bekehrung Christus abgegeben hat. In Johannes 17, ab Vers 15 heißt es, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Und das, was wir erleben, das ist das, was wir weitergeben sollen in Christus. Wir sind unsere Perspektiven als Christen. Ja, wie Gott sich das vorstellt, darüber spricht Jesus in unterschiedlichen Beispielen. In der Bergpredigt sagt er das. Das sind unsere Perspektiven. Dort stellt er unsere gesellschaftlichen Prinzipien komplett auf den Kopf. Er sagt, das, was die Gesellschaft euch sagt, ist eins. Aber das, was ich euch sage, ist was ganz anderem. Und das verändert alles. Nicht, weil unsere Gesellschaft so schlecht oder bedrohlich ist. Nein, weil Christus uns die Antworten gibt, die wir brauchen. Weil wir in Christus Jesus alles haben. Ich zeige uns mal eine Folie oder eine Tabelle. Die habe ich übernommen von diesem Magazin. Und wenn die Gesellschaft uns sagt, die Wahrheit ist nicht unbedingt meine Wahrheit und Orientierungslosigkeit daraus entsteht, dann können wir als Kinder Gottes sagen, nein, in Matthäus Kapitel 5, Vers 14 steht, ihr seid das Licht der Welt. Das sind wir. Wenn es Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft gibt, gibt es das aber nicht bei dir und bei mir, wenn wir in Christus sind. Dann gibt es es bei uns nicht. Orientierung, Wahrheitsanspruch, das gibt es bei Kindern Gottes. Das Zweite, was wir vielleicht zu hören bekommen, ist der Leistungsdruck. Du kannst alles erreichen. Und in Matthäus 6, Vers 33 heißt es, das ist jetzt eine moderne Übersetzung, euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann werde ich euch alles andere zufügen, sagt die Schrift in Matthäus 6, Vers 33. Ihr müsst nicht nach den Sternen suchen, ihr müsst nicht alles erreichen, sondern das, was ihr erreichen müsst, ist Jesus Christus. Sein Reich. Trachtet zuallererst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, nicht nach allem auf dieser Welt. Wenn die Gesellschaft uns sagt, ihr seid in einer Identitätskrise, dann sagen wir, wenn du durch dein rechtes Auge verführt wirst, dann reiß es aus und wirf es weg. Identitätskrisen können wir verbannen, indem wir die Identität in Christus wählen. Identitätskrisen muss es nicht geben. Das Vierte, die Zukunftsängste. Dann heißt es in Matthäus Kapitel 6, Vers 34, sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Warum müssen wir uns sorgen darum, wenn es weltweit Kriege gibt? Die können wir nicht ändern, das hat Jesus vorhergesagt. Aber wir können auf Christus schauen und wir können diese frohe Botschaft in die Welt hinausrufen. Und wenn wir unter Dauerstress und Dauerbelastung sind, dann heißt es in Matthäus 6, Vers 6, geht in dein Zimmerlein, schließe die Tür, schließ sie zu, lass dein Smartphone draußen, geh dorthin, wo du alleine mit Gott bist und der Dauerstress wird verfliegen, den gibt's nicht mehr. Das ist die Antwort auf die gesellschaftlichen Nöte, in denen wir leben. Und gerne schließe ich mit einigen Gedanken ab. Kommen Christen trotzdem in schwere Situationen, Not und Krankheiten? Ja. Ja, das kommen sie. Christsein heißt nicht, ohne Pannen über die Schlaglöcherpiste unserer Gesellschaft zu schippern. Nein, das bedeutet es nicht. Die mentale Gesundheit und der Wunsch danach ist eine Realität, aber Gottes Reich und sein Wort auch. Die Welt will gesund werden, aber die Realität, in der wir sind, ist das Reich Gottes. Und wir als Kinder Gottes, die das predigen können. Deswegen gibt es Hoffnung. Deswegen gibt es das Evangelium bis auf den heutigen Tag. Wir müssen uns nicht ängstigen von der Gesellschaft, in der wir heute leben. Und nein, sie macht uns nicht krank. Sie fordert uns heraus. Aber sie bestimmt nicht über unser Leben. Die Gesellschaft da draußen bestimmt nicht über dein Glück in deinem Herzen. Die Gesellschaft da draußen, die kann dir Angst machen. Aber sie ändert nicht deine Beziehung zu Christus, wenn du das nicht anders willst. Und wir können der Menschheit, die draußen sind, Antworten geben und uns dieser Herausforderungen stellen. 1. Korinther 15, Vers 10. Damit habe ich angefangen, damit schließe ich auch. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Kennst du die Gnade Gottes in deinem Leben? War sie bereits schon Bestandteil deines Lebens? Bist du an einem Tag in deinem Leben an das Kreuz von Golgatha gegangen? Das ist hier symbolisch aufgestellt. Deswegen für alle, die im Livestream sind, zeigen wir nach links. Von euch aus nach rechts. Bist du dort gewesen oder nicht? Bist du als Mensch, hast du kapituliert in deinem Leben und sagst, Herr Jesus, ich brauche dich? Wenn das nicht der Fall ist, darfst du das heute tun, jetzt und heute. Schieb das nicht auf. Nein. Nein, dann wirst du mit Ängsten leben, dann wirst du mit Katastrophen leben, dann wirst du mit dem Dauerstress umhergehen müssen, dann wirst du Zukunftsängste haben. Aber wenn du an diesem Kreuz ankommst, wenn du hier unterm Kreuz dich auf die Knie stellst und sagst, Jesus, vergib mir bitte meine Sünden, vergib mir meine Schuld, ich will mit dir beginnen, mit dir will ich anfangen, mit dir will ich das Evangelium leben, was du mir versprochen hast. Und wenn du als Christ unterwegs bist und denkst, wow, das alles macht mir Angst, ich habe keine Heilsgewissheit mehr, dann bete oder lies die Bibel und Christus wird dir die Heilsgewissheit schenken. Das Evangelium ist stark. Dann lass dich nicht von der Gesellschaft beirren. Ihr Lieben, ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, dass wir darüber nachdenken. Wenn du dort gewesen bist am Kreuz von Golgatha, dann ist Christus in dir und du gehst diesen Weg. Du musst immer wieder mal aufräumen, gar keine Frage. Du musst immer wieder mal Buße tun, wenn du sündigst, gar keine Frage. Dann tu es bitte. Aber wenn du noch gar nicht am Kreuz gewesen bist, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Heute. Jetzt. Ist ungewohnt, nicht wahr? Ist ungewohnt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir werden es immer wieder tun. Wir werden gleich beten. Ich gebe ein paar Minuten Zeit. Und du kannst ganz seelenruhig aus deiner Reihe rauskommen und hier nach vorne kommen. Das darfst du. Das darfst du, wenn Gott dich ruft. Wenn Gott dir sagt, du bist derjenige, der noch nicht hier war. Wenn du merkst, dass alles das, was in der Welt passiert, genau das ist, was dich knechtet, dann löse dich davon. Komm bitte zu Jesus. Jesus ändert dein Leben. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich warte einige Minuten und wenn jemand sein Leben Jesus übergeben will, darf er hier nach vorne kommen.